Der Podcast wird präsentiert von Speicher Handwerk. Bettwaren aus Schweizer Schafwolle. speicher-handwerk.ch.
Ich konnte sehr gut ein Bild bewahren, etwas spielen. Ich konnte sehr gut jemand sein. Und in mir habe ich entweder nicht hergeschaut oder es war ganz, ganz anders. Ja. Das ist wirklich, also da war ich eine Künstlerin, konnte das Leben konnte gut arbeiten. Auch wenn ich vorher gerannt habe oder einfach nicht wusste, wie soll ich den Tag arbeiten. Ich konnte das einfach sehr gut überspielen. Ja.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Debbie Zimmermann erzählt von einem Versteckspiel, das als Vierjährige in ihrem Kinderzimmer hat angefangen und wo immer weitere Kreise in ihr Leben hat gezogen. Bis zu einer toxischen Beziehung, die sie fast in Suizid hat getrieben. Der Weg aus diesem Muster hat angefangen mit einem ganz leislichen Gedanken, mit einem Säuseln, wie sie selber sagt, was sie Schritt für Schritt in ein ganz anderes Leben hat geführt. In diesem Gespräch geht es um sexuellen Missbrauch und um Suizid. Wenn du selber betroffen bist, kann das belastend oder retraumatisierend sein. In den Shownotes verlinken wir Fachstellen, die weiterhelfen. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Herzlich willkommen, Debbie.
Ja, merci.
Mega schön, dass du da bist. Was nicht zu übersehen ist, wenn du da an meinem Küchentisch hockst, ist dein grosser Bauch.
Genau, ja.
Du bist schwanger mit dem dritten.
Ja.
Herzliche Gratulation.
Merci vielmals.
Wie geht's dir?
Gut, mal, es geht mir gut. Doch, bin eben wieder auf dem überholenden Ast, sage ich mal. Genau. Ja, immer ein bisschen beschwerliche Schwangerschaften, aber grundsätzlich geht es mir sehr gut und sonst natürlich auch.
Mhm. Das dritte Kind?
Ja.
Wow, das heisst, da ist etwas los in deinem Leben?
Ja, genau, da ist viel los. Noch zwei sehr kleine Kinder, also Fifi und zwei sind sie, oder werden sie so. Genau, da ist sicher immer Action und viel Gegrenne auch, aber sehr, sehr schön. Genau. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal drei Kinder habe. Es kommt noch dazu. Genau, aber es ist sehr, sehr schön. Dürfen wir mal mitziehen, ja.
Wieso hättest du nicht gedacht, dass du mal drei Kinder hast?
Ich wollte eigentlich nie Kinder. Also ich habe das schon immer eigentlich gesagt, dass ich keine Kinder hatte. Genau, das hat sicher diverse Gründe. Aber ich glaube auch von meinem Typ her, ich bin sehr ein freiheitsliebender Typ eigentlich. Und darum hätte ich mir gut vorstellen können, keine Kinder zu haben. Gleich bin ich jetzt sehr, sehr dankbar, genau die Bereicherung von so kleinen Menschen im Leben dürfen zu haben. Ja.
Du bist geheiratet,
ja.
Glücklich geheiratet, glückliches Mami. Ja. Das ist auch eher eine Überraschung. Das hättest du auch in Zeiten von deinem Leben nicht gedacht, dass du mal...
Ja, das hätte ich nicht gedacht, genau. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich heirate. Genau, ich bin wirklich so... Also viele Sachen, die ich heute lebe oder die heute in meinem Leben sind, habe ich eigentlich nicht erwartet, nicht gewünscht oder sogar gesagt, da lande ich eigentlich nie so. Das schließe ich aus meinem Leben aus, ja.
Und aus welchen Gründen? Also aus Gründen von, das ist für dich nicht ein attraktives Leben? Oder es ist ein bedrohliches Leben?
Ja, ich glaube, ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich glaube, das Gemeinkasse ist für mich nicht attraktiv. Ich habe das Gefühl, das brauche ich nicht, das kann ich nicht oder ja, das will ich nicht. Ich will mich auch nicht abhängig machen von einem Mann. Ich will nicht so Kinder schauen. Ich will die Verantwortung nicht übernehmen, zu Kindern zu schauen. Und es hat sicher sehr viel mit Ängsten zu tun gehabt oder einfach mit... Ja, auch mit falschen Vorstellungen oder eben auch mit Verletzungen. Ich glaube, ich einfach so denke, ich schaue zu mir und zu meinem Leben und das reicht. Und dann schaue ich, dass ich vorwärts komme. Ich habe echt keinen Platz für andere Menschen in meinem Leben. Ja.
Mhm. Du hast aber auch anderen Menschen unglaublich viel Platz gegeben in deinem Leben. Also hast du Beziehung geführt mit zu einem Mann, ganz konkret, der sehr ungesund war. Das Gegenteil ist von dem, was du eigentlich heute erlebst mit deinem Ehemann. Da wollen wir ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen vielleicht auch ein bisschen herausfinden, warum du in die Beziehung hineingekommen bist, was es genau für eine Beziehung war. Und da müssen wir ein bisschen in deine Kindheit zurückgehen.
Ja, genau.
Erzähl deine Kinderstube, wie war die gewesen? Was hast du dort erlebt? Was hat dich geprägt?
Ja, also grundsätzlich kann ich sagen, habe ich ein gutes Elternhaus gehabt. Also ich habe wundervolle Eltern, ich habe einen tollen Bruder, eine tolle Schwester. Also wir haben noch heute ein gutes Verhältnis. Genau. Aber wir haben wie ihre Familie innen einfach auch jemanden gehabt, der punktuell bei uns gewohnt hat. Also manchmal eine Woche, manchmal zwei, manchmal ein paar Monate, manchmal eben auch nicht. Weil meine Eltern die Person unterstützt haben, aufgenommen. Genau. Und dort habe ich sexuellen Missbrauch erlebt, also im Alter von 3 bis 7. Das ist wirklich halt sehr, sehr klein. Und ich habe es dann nicht verstanden, glaube ich. Also ich habe nicht verstanden, was mit mir passiert. Das ist einfach halt wie zu meinem Alltag dazugehört, sage ich jetzt mal ein bisschen. Aber dort ist natürlich sehr viel kaputt gemacht worden. Ich denke auch sehr viel geprägt worden an falschen Bildern, also was, an falschen Beziehungsbildern, an falschen Beziehungen, was eben auch schon ein Mann ist. Und wenn ich eben wirklich einen guten Vater hatte, also ich glaube, dass meine Eltern, die Konstante, gleich was ich war, ist auch, ja, hat mir irgendwo durch auch immer wieder ein bisschen einen Boden gegeben, sage ich mal, dass das nicht nur schlimm ist, aber die Missbrüche waren natürlich für mich dann sehr schwierig gewesen, ja, das auszuhalten.
Und die Missbrüche, die haben bei dir im Kinderzimmer stattgefunden, oder?
Ja, also das war teilweise im Kinderzimmer gewesen, oder es war auch teilweise im Auto gewesen. Also es war wirklich so, meine Mama ist einkaufen beim Auto gewesen, im Auto so. Also es ist wirklich wie eigentlich in meiner Sicherheit, also in meinem Safe Place, sage ich mal, dort, wo einfach so Sachen nicht sollten passiert, ja.
Aber eben als Kind, wenn man das erlebt, man ist sich ja nicht bewusst, dass das irgendwie komisch ist, oder? Also du hast deinen Eltern nichts von dem erzählt, oder?
Nein, also es ist einem nicht bewusst und gleich ist es einem bewusst im Unterbewusstsein. Ja. Also es ist schon so, dass man irgendwie merkt, dass das komisch ist oder nicht gut ist oder auch weh macht oder Angst macht. Also das ist einfach, man hat das Gefühl, ich glaube, es ist in uns Menschen angelegt, dass man eigentlich weiss, was ist richtig und was nicht. Und ich glaube, das hat man auch schon als Kind. Aber es ist natürlich der, ich habe mich nicht getraut, das hat mir auch niemand gesagt, das ist strafbar oder der müsste irgendwie bestraft werden oder wir würden dir helfen. Oder ich habe nicht gewusst, bekomme ich Hilfe, bekomme ich sie nicht. Es hat eigentlich wieder zugehört und ich habe mich auch nicht getraut, meinen Eltern das zu sagen. Ich glaube, es kam mir auch gar nicht in den Sinn, irgendwie Hilfe zu holen oder so. Ich glaube, ich habe es auch schon dann so abgetan, wie, es ist ja nicht so schlimm, das ist ja ganz normal. Und was dann später auch noch dazu kam, ist einfach auch, dass ich auch bedroht wurde. Also das einfach dann, das ist auch immer ein bisschen schlimmer geworden. Oder es ist auch Bedrohung ist dann gewesen, weil ich mache anderen das Gleiche oder wehe, du sagst das. Und auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen das Perfide, glaube ich, an Missbrauch war es auch gewesen, ich bin etwas sehr Spezielles, wo ich nur ich das erlebe. Also es hat eben auch einen positiven Aspekt gehabt. So schwierig, dass das tönt, ist es gleich auch ist etwas halt auch intim, sage ich jetzt mal, wo auch eine Abhängigkeit gibt, halt zwischen Opfer und Täter. Und dort drinnen habe ich irgendwie auch so Spezielles gehört, aber ich glaube auch irgendwie Liebe gefunden oder Anerkennung gefunden, eben, dass ich etwas Spezielles bin, dass ich das nicht jeder hat oder so, dass ich irgendwie auserwählt bin. Die Gegensätze, die einem, glaube ich, auch so falsch prägen und auch irgendwo durch kaputt machen. Mhm. Ja.
Du hast gesagt, sie sind bis 7 gegangen, die Missbrüche. Wie hat es denn aufgehört?
Ungefähr, ja. Also das einfach der nicht mehr bei uns gewohnt. Genau, so hat es aufgehört. Und für mich sage ich heute, und mittlerweile habe ich das auch meine Eltern gesehen, einfach ist es der grösste Gewinn gewesen, ja. So, dass das einfach unterbrochen ist worden und dass dann noch, sage ich mal, bis oben aus bei uns hat gelebt, ja. Und das wäre eigentlich die Vorstellung gewesen, dass er bleibt, ja.
Kannst du ein bisschen beschreiben, wie dich das geprägt hat? Weißt du, jetzt auch in deiner Beziehung zu dir selber? Beziehung, eben, du hast gesagt, es hat Vorstellungen wie gemacht bei dir über Beziehungen. Was hat das mit dir für Vorstellungen gemacht? Wie hat es dich geprägt?
Irgendwie hat es so eine, eben so das gebraucht werden. Ich glaube, das ist sehr etwas, was mich geprägt hat. Ich werde wie gebraucht so. Ich werde wie auch gebraucht, dass es jemandem gut geht oder dass er sich wie irgendwie erfüllen an mir. Und das hat mir etwas mega Positives gegeben. Und gleichzeitig ist bei jedem Gefühl, also im Positiven oder auch beim ich werde geliebt, ich bin etwas Spezielles, hat es einfach so einen ganz tiefen Abgrund. Also eben das gebraucht werden ist auch zu benutzt werden, mit dem ich dann auch die Wertlosigkeit oder dass ich nichts kann sagen kann, dass ich mich nicht kann wehren kann, dass ich, dass ich wie gefangen bin in meinem Körper. Es hat wie alles, wo man sich so auch schön reden oder wo irgendwie etwas auch ein bisschen gibt, hat einfach so ganz, ganz tiefe Abgründe. Und die Abgründe sind, glaube ich, viel extremer oder die sind eben Abgründe, die tief sind, wo du gar nicht so Zugang hast. Also du, die prägen zwar dann dein ganzes Sein, dein Denken, eben wie ich über mich gedacht habe, wie ich mich gesehen habe, wie ich meinen Körper gesehen habe, dass ich nie habe genügt. So, das hat alles geprägt, aber nicht an der Oberfläche. Also ich konnte es gar nicht eigentlich erkennen, wie vieles schon kaputt ist in meinem jungen Leben eigentlich. Ja. Mhm. Genau. Ist so ein bisschen, das stellen wir es immer so vor, oder ich lerne es immer so, es ist so ein bisschen wie ein Geschwür oder wie etwas, was in einem innen ist und auch wächst. Also es wird ja grösser über die Jahre, wenn man es wie nicht anschaut oder wenn man wie es eben nicht behandelt. So. Es ist wie eine Krankheit, eine seelische Krankheit und die wird dich immer wie grösser, aber du weißt nicht mal, dass du sie hast. Also es ist wie noch gar nicht erkennbar und gleich wuchert sie so. Genau, und tut dich das ganze Leben beeinflussen. Ja.
Und wie ist es bei dir dann gewuchert? Wie hat sich das entwickelt über die Jahre? Du bist dann Teenager geworden.
Genau, also am Anfang hat es noch gar nichts gewuchert, würde ich sagen. Ich war ein sehr anständiges Kind und so, wirklich so das Vorzeigekind. Mhm. Man hat mich halt so sehr angepasst immer. Und habe einfach schon früh gemerkt, dass ich irgendwie anders bin. Ich habe immer gesagt, ich bin anders als die anderen Mädchen. Das ist so das Gefühl, das habe ich immer gehabt. Dass ich auch, oder das Mädchen schon früh, also irgendwie hat für einen Bub geschwärmt und so, wie es halt ist in der Schule. Das habe ich nie verstanden. Ein Bub ist für mich immer etwas ganz Abstraktes oder etwas Abstoßendes gewesen, so. Schon, ich bin immer das Leben lang mehr mit Gil unterwegs, aber einfach mehr so auf der Freundschaftsebene oder so. Ich habe auch mit Mädchen fast nicht Freundschaft haben, weil ich habe mich immer wertlos gefühlt. Also ich habe mich immer dreckig gefühlt neben anderen Mädchen. Es war immer so gewesen, einfach als wäre ich weniger wert. Das habe ich aber mir alles nicht erklären. Also ich hatte keinen Bezug, woher kommt das. Also es war so ein Gefühl, das ich als Kind hatte. Und dann, als ich Teenie wurde, ja, ist es einfach irgendwie... Habe ich den Sinn, glaube ich, anfangen zu suchen? Oder wer bin ich natürlich auch? Oder so auf Pubertät, wer bin ich, was mache ich? Das ist meine Aufgabe hier im Leben. Genau, das ist dann sehr schwierig geworden, wo ich plötzlich vielleicht mich auch das erste Mal mit mir selber habe probiert, auseinanderzusetzen und gemerkt, ich wollte das gar nicht. Also ich muss irgendwie einen Ausweg haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das will oder wer bin ich eigentlich so.
Und was heisst, es ist schwierig geworden? Also, du hast nicht mehr wollen, dich so minderwertig fühlen, wenn ich es richtig verstehe.
Genau. Also, ja, wie...
Und hast du auch Auswege suchen?
Ja, und bin ich dann von diesem Minderwert habe ich probiert, wie ins Gegenteil, glaube ich, reinzukommen. Also ich habe dann plötzlich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mal so schlecht aussehe, zum Beispiel, dass ich eigentlich ja, noch beliebt sein könnte bei den Jungs. Also es ist wirklich so ein bisschen ins Gegenteil gekippt. Habe dann das angefangen ausspielen, zum Beispiel. Also habe dann geschaut, dass ich sehr einen schönen Körper habe. Ich bin immer eben, ja, immer meine Nägel gemacht. Also ich habe mich einfach perfektionieren. Ich glaube auch, das Äußere einfach perfektionieren, für können zu überdecken, was vielleicht auch im Inneren ist. Und es ist mir dann unglaublich wichtig geworden, auch wieder die Anerkennung zu bekommen, vor allem von Männern, aber auch, dass Frauen zum Beispiel mich anschauen und sagen, ich will auch so sein wie du, ich will auch so einen Körper wie du. Du bekommst immer alles. Also ich habe mir so ein bisschen ein Bild aufbauen, wer ich eigentlich auch sein will, für das ich eben auch wieder glaube, es ist sehr viel um Liebe gegangen, dass ich wieder Liebe bekomme, Anerkennung bekomme. Und irgendwo durch, das ist mir zwar dann auch nicht bewusst, aber auch einfach verstecken kann, vielleicht wer ich wirklich bin oder was wirklich in mir innen ist. So. Mhm. Aber gleich dann immer, eben so die Ambivalenz von ich date Männer, ich bin mit Männern unterwegs, ich nütze sie aus, sie sollen mir Sachen zahlen, sie sollen mir Geschenke machen und gleichzeitig kommen wir ja nicht zu nahe. Also so, gleich so eine Distanz. Ich glaube, das war für die Männer vielleicht auch attraktiv gewesen. Ich war nicht eigentlich einfach zum Haar gewesen und habe aber das gleich sehr gesucht. So. Ich immer eben so die zwei Gesichter auch ein bisschen, oder die zwei Sachen in mir innen, wo ich selber echt nicht so handeln konnte. Ja.
Das klingt fast wie ein Spiel, oder?
Mega, es war ein mega Spiel, ja. Aber es war auch ein Spiel, das mich eigentlich kaputt gemacht hat. So. Es war etwas, ja, nach etwas gesucht und habe es eigentlich nicht bekommen. Habe es probiert zu bekommen mit dem, was ich gegeben habe, vor allem mit meinem Äußeren auch wieder. Und habe irgendwo durch gemerkt, ich bekomme es, aber es erfüllt mich nicht. Also, ich bekomme die Anerkennung, ich bekomme ein Geschenk. Die Frauen sind neidisch, auf, auf mich. Oder die eine hat gesagt, ich komme gar nicht mit dir in Ausgang. Und die Männer wollen dann, jetzt stell dir gar nicht meinen Freund vor, der will dann eh etwas von dir. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es füllt mich nicht. Ich werde Lehrer und Lehrer und Lehrer. Und ich kann sie nicht beheben, ich kann es nicht auffüllen. Ja.
Und du hast ihn dann auf eine Beziehung eingeladen, oder?
Genau.
Einer von diesen Männern, hast du dann gesagt, also, den lasse ich wie näher an mich her.
Genau.
Also, warum? Wie ist das gekommen? Was hat er in dir ausgelöst?
Ja, sicher. Also ich habe sicher viel im Ausgang, also ich war viel im Ausgang, ich habe dort auch viel Übergriffe von Männern erlebt, einfach sonst. Also wenn Männer, die mich an die Wand gedrückt oder haben wollen, ins WC ziehen, und einfach, ja, wie soll ich das sagen, vorgehabt, oder Männer, die mir echt in die Hose gelangt, also wirklich bis in die Unterhose rein und so. Und das war für mich auch so normal gewesen, so, wenn die Ausgang gehst, gehört das wieder zu. Ich habe es zwar schon auch übermässig stark erlebt, meine Kolleginnen haben es ein bisschen weniger erlebt, teilweise auch. Und er ist wieder angekommen, eben, habe ich auch im Ausgang kennengelernt, und der hat mir eigentlich so, der hat irgendwie eine Grenze gehabt, so. Der hat auch mir nicht das Gefühl gehabt, ich will dich unbedingt, oder ich begehre dich, sondern eher so ein bisschen wie, ja, du bist mir ein bisschen gleich. Und ich glaube, das hat mich gereizt. Ich glaube, das ist wie, weil ich habe das wie nicht gekannt, so. Sonst bin ich immer so ein bisschen die gewesen, die alles hätte machen können. Oder dass er so anders hat auf mich reagiert, hat es mich dann anreizen, eigentlich, den kennenzulernen. Und auch bei den ersten Dates, er ist nicht sofort irgendwie, hat er wollen körperlich werden. Er hat eine Distanz gehabt. Und die Distanz hat mir irgendwie gut getan. Oder jetzt heute die brauche ich nicht. Das ist ein anständiger Mann, ja.
Es hat sich herausgestellt, dass es nicht gut tut, die Beziehung. Wie hat sich die entwickelt?
Ja, die hat sich also so entwickelt, dass wir natürlich relativ schnell eigentlich im Bett gelandet sind. Wo es dann wie für mich, das war schon mein erstes Mal eigentlich, vorher habe ich das eben nie zugelassen. Und bei ihm war das dann so gewesen, das hat mich also extrem an ihn gebunden, gerade von Anfang an. Bin ich glaube ich, einfach durch das sehr an ihn gebunden gewesen. Und er ist aus einem muslimischen Kontext gekommen. Ich würde nicht sagen, dass er den Islam praktiziert hat, aber er war sehr traditionell gewesen. Also er hatte sehr klare Vorstellungen gehabt, wie man soll leben soll oder auch wie eine Frau soll sein. Und das hat mir eigentlich am Anfang auch noch gefallen, weil er so hat gesagt, eben, gang gescheiter nicht mehr ausgegangen. Aber er hat auch so einen Beschützerinstinkt gehabt. Also ich beschütze dich, ich will, dass du dich anständig anlegst. So ein bisschen, das ist mir wichtig, dass du wertvoll bist, so, auch gegen Ausländer. Dass du nicht billig, sage jetzt mal, ausgesehen, also dass deine Röcke länger werden. Also, das hat mir gefallen, aber es hat sich eben dann auch verwandelt auch in Kontrolle, in Manipulation, auch wieder so in Druck oder in Spiele, also eben in extreme Eifersucht. Also ich habe gar nicht mehr Ausgang dürfen. Also es ist wie, wenn ich Ausgang mal wäre gegangen oder bin gegangen, dann habe ich gewusst, dann habe ich einfach mit ihm gestürmt. Und ist einfach, und nicht nur gestürmt, es war auch aggressives Gestürm gewesen. Ich hatte so keine Angst vor ihm. Ich konnte ihm echt nicht so trauen, weil ich nicht genau gewusst habe, würde er handgreiflich werden oder nicht, oder würde er mich verlassen, wenn ich jetzt das mache oder nicht. Also ich bin echt dort auch wieder so in die gleiche Rolle eigentlich hineingefallen wie schon immer, kann man sagen. Und habe wie einfach probiert, auch wieder alles richtig zu machen, für dass ich ihn nicht verliere, für dass ich so bin, wie er sich das vorstellt, für dass ich auch wieder wertvoll bin, auch eben auch wieder geliebt werde. Also, das waren wirklich so meine Hauptthemen gewesen, ja. Das, einfach, dass mich jemand, glaube ich, gerne hat, so. Mhm. Ja. Und dort ist dann auch, also eben auch in der Sexualität hat er ganz andere Vorstellungen gehabt als ich. Also dort habe ich in meinem Verhältnis heute, kann ich sagen, eigentlich auch wieder Übergriffe erlebt. Also Sachen, wo ich eigentlich gesagt habe, nein, das wollte ich nicht, stopp. Und dann eigentlich so weit ist gegangen, bis er an sein Ziel ist gekommen. Genau, und das habe ich dann einfach auch nicht so ernst. Und ich dachte, das gehört halt dazu, wenn man einen liebt. Das gehört halt dazu in einer Beziehung. Das geht ja allen so, genau. Und habe aber auch dort einfach gemerkt, dass meine Punkte oder meine grossen Teufel, sage ich mal, schwarzen Löcher, werden irgendwie durch ihn gestillt. Und gleich werden auch wie die Löcher grösser. Also, und gleich kann ich es nicht auffüllen. Ich glaube, ich bin auch dort wieder so in dem gleichen Muster drinnen gewesen, ja.
Und wie hat dein Umfeld auf ihn oder auf eure Beziehung reagiert? Ist das von außen wahrnehmbar gewesen für euch, also für dein Umfeld?
Nein, das war nicht wahrnehmbar gewesen, ja. Da ist auch wieder, also ist auch wieder vieles halt geheim gewesen oder zwischen uns gewesen. Meine Kollegin hat schon wahrgenommen, dass sie mir einfach immer anruft, wenn ich mit ihnen unterwegs bin oder dass sie mich von ihnen hat zurückgezogen. Bei meinen Eltern oder meiner Familie ist er eigentlich recht beliebt gewesen. Also sie hatten ein positives Bild von ihm gehabt, so. Aber die haben natürlich, also die haben null Mittel bekommen, wirklich gar nicht. Ich glaube, das ist auch so eine, kann man auch wieder eigentlich im Nachhinein von Missbrauch zurückführen, es ist auch wieder alles so versteckt gewesen. Mhm. Ich habe das sehr gut können. Ich habe sehr gut können ein Bild bewahren, etwas spielen. Ich habe sehr gut können jemand sein, wo in mir innen habe ich entweder nicht hergeschaut oder ist es echt ganz, ganz anders gewesen. Ja. Das ist wirklich, also da bin ich eine Künstlerin gewesen, können das Leben können gut arbeiten. Hat niemand etwas gemerkt, so, dass, auch wenn ich vorher gerannt habe oder einfach nicht gewusst, wie soll ich den Tag arbeiten, ich habe das einfach können sehr gut überspielen, ja.
Was ist dann zum Bruch gekommen in eurer Beziehung? Er hat sich aus der Beziehung rausgelöst, er hat sich von dir getrennt.
Genau.
Warum?
Er hat eben wie aus einer sehr traditionellen muslimischen Familie gekommen und seine Eltern haben schon immer etwas gegen unsere Beziehung gehabt. Also die eigentlich nicht wollen, dass er mit einer Schweizerin zusammen ist. Die Eltern nie kennengelernt oder so. Das war auch dort alles heimlich gewesen. Da haben wir zusammen durch Bern gelaufen, wo jemand von seiner Familie kam. Da hätten wir sicher die Hand losgelassen oder so. Also so, ich durfte eigentlich auch nicht so dürfen existieren in seinem Umfeld. Und nachher, habe ich eines Tages, hat er sich einfach wollen trennen. Also das war im Winter gewesen. Und dann habe ich einfach mit Anflehen und auch mit Drohen, dass sie mich umbringen und so, habe ich dann wieder zurückbekommen. Also sind wir dann wieder zusammen gewesen, so. Und dann, ein halbes Jahr später, hat er sich nochmal getrennt. Und dort habe ich dann herausgefunden, dass er sich dann, als er sich das erste Mal hat getrennt, eigentlich bereits verlobt hat mit einer Frau aus seinem Dorf, also aus seinem Heimatland. Dass das einfach eine arrangierte Ehe war von zwei Familien, seiner oder anderen. Und dass die Frau ja in den Augen von seiner Familie einfach die gut bessere Frau ist, oder die er so heiraten soll. Und er ist das eigentlich einfach eingegangen, ja. Und hat sich durch das dann von mir müssen trennen, ja.
Mhm.
Gut und gesund schlafen. Zum Beispiel mit einem neuen Duvet, einer Bettauflage oder einem Küssi aus Schweizer Schafwolle. Die Verarbeitung von Wolle ist unser Handwerk. Dein erholsamer und gesunder Schlaf ist unser Antrieb. Speicherhandwerk, schon seit über 40 Jahren. Mit dem Rabattcode PODCAST hast du 10% Rabatt auf deine Bestellung in unserem Onlineshop. Bettware aus Schweizer Schafwolle findest du jetzt auf speicher-handwerk.ch.
Du hast gesagt, du hast ihn bedroht, mit, dass du dich umbringen würdest. Und das war ja keine leere Bedrohung. Er hat sich dann eben wirklich von dir getrennt.
Genau.
Und das ist bei dir wirklich in suizidalen Gedanken gemündet eigentlich,
ja,
oder?
Ja, genau. Ich glaube, zuerst noch nicht. Zuerst war es wirklich eine Drohung. Einfach weil eben alles so toxisch war, ist es wirklich das, so, dass ich setze dich unter Druck mit dem. Und irgendwann, ich weiß nicht, bin ich im Wald spazieren und habe eben das auch wieder angetroffen. Der war dann auch verlobt gewesen. Wir sind gleich immer noch einander getroffen. So. Also, ich bin gar nicht von ihm losgekommen. Ich konnte schreiben, ich bin gegangen. Ich habe einfach nicht anders können. Und dann bin ich in diesem Wald gewesen, und dann habe ich ihm das nochmal angetraut und dann habe ich gemerkt, das ist ihm eigentlich völlig egal. Also, er sagt zwar, nein, mach das nicht, und wir können ja immer noch zusammen sein und so, und das kann ja alles heimlich sein. Aber ich habe gemerkt, das ist ihm wirklich egal. Also, das ist für mich so wie eine Offenbarung gewesen. So wie, jetzt habe ich wirklich, also so wenig Wert eigentlich bin ich ihm. Oder da gibt's eigentlich nichts mehr, was mich haltet. Also wenn er mich nicht will, wer will mich denn? Das war so ein bisschen der Gedanke gewesen, genau. Und dann ist das irgendwie so wie ein Gedanke geworden, der sich in meinem Herz, sage ich mal, auf eine Festung, dass das ja eventuell ein Ausweg wäre für mich. So eine Möglichkeit, einfach mit all dem Schluss zu machen. Ich war mir auch sehr sicher gewesen, oft gegenüber meinen Eltern. Und ich habe sehr viel mit meinen Eltern gestritten, muss ich vielleicht auch noch sagen. Und auch mit meinen Freundinnen hatte ich fast keinen Kontakt mehr gehabt. Also die Beziehung hat mich sehr isoliert. Und ich habe das Gefühl, es würde auch die alle nicht interessieren. Also die wären vielleicht sogar froh, wenn ich nicht mehr da wäre. Gäbe es die Gestirn nicht mehr.
Also du hast gestritten wegen dieser Beziehung, oder?
Ja, ich habe gestritten. Ich weiß auch nicht. Also, es hat sich so entwickelt. Ich glaube, es geschritten. Es war vielleicht für mich so eigentlich ein kleiner Hilferuf gewesen. Wahrscheinlich so der erste. Aber er hat einfach gemündet in dem, dass es die ganze Zeit geknallt hat. So. Also, ich glaube, ich habe schon irgendwann probiert zu sagen, ich brauche Hilfe. Aber es hat zur Folge gekommen, dass vor allem die Beziehung zu meiner Mutter sehr, sehr schwierig war. Oder ist geworden. Genau, dass der dich fast, also, wenn wir uns gesehen haben, hat es einfach geknallt. Also, sie hat mir auch mal gesagt, stell dir das einfach zu Hause, wenn du so weiterfährst. Ich habe meine Eltern angefangen bestellen. Also, ich bin auch ein ganz anderer Mensch geworden. Wirklich jemand, der irgendwie hat, ich bin manchmal selber nicht rausgekommen. Weißt, es ist echt so wie, ich glaube, es ist wieder ein Moment gewesen, wo wie das, was vielleicht in mir innen ist, langsam hat angefangen überschwappen. So, wo wie das ist rausgekommen. Ich habe gemerkt, ich kann mich nicht mehr kontrollieren. Ich werde hässig, ich schreie um. Ich kann meine Tränen nicht mehr kontrollieren. Es ist so wie plötzlich von innen rausgekommen. Ich habe es nicht mehr können in mir haben. Es übernimmt mich, ja.
Also, ich kann mir das fast nicht vorstellen, weißt, wenn ein Hilferuf nachher wie in einem Streit endet. Kannst du uns dort wie so ein bisschen reinnehmen? Wie hat das ausgesehen? Warum?
Ich glaube, Hilferuf, es hat zum Beispiel einen Moment gegeben, da hatte mein Vater einen runden Geburtstag gehabt, und wir waren dort im Garten draussen, eben so ein bisschen heile Familie, was ja irgendwie oder dadurch schon war. Und dann hat jemand auf mich zu suchen gesagt, «Ah, Deborah, schön dich zu sehen, wie geht's dir?» Und ich habe gesagt, es geht mir mega gut und eben, es läuft alles gut. Und in mir drin habe ich gemerkt, dass das so ein Schrei ist. Weil ich dachte, seht ihr es eigentlich nicht? Also, siehst du es eigentlich nicht, wie es mir geht? Und ich glaube, so das Schrei, das habe ich wie in mir entdeckt. Und ich glaube, ich habe auch wie vielleicht erwartet, dass meine Eltern das sehen. Mhm. Oder dass meine Mutter kommt und sagt, ich sehe, dir geht es nicht gut. Und weil sie das aber nicht gesehen hat, oder weil das nicht so offensichtlich ist, oder für viele nicht offensichtlich, weil ich es ja auch nicht hat gezeigt, ist wie so eine Wut gekommen, so, wieso hilfst du mir nicht? Oder wieso hast du mir auch, noch nie geholfen? Wieso siehst du nicht, dass mit deiner Tochter los ist? Mhm. Das habe ich in vielen, ich glaube, in vielen Beziehungen, wo ich mir vielleicht Hilfe erhofft, wieso gehabt, dass ich eigentlich hatte gehofft, sie sehe in mir rein, aber ich habe sie gar keine Chance gehabt, eigentlich in mir rein zu sehen. Ja.
Du hast vorhin gesagt, der Gedanke an Suizid, wie hast du das beschrieben?
In deinem Herz? So in mir, ja. Es war nicht mehr nur ein Gedanke gewesen, sondern es ist plötzlich so, hat mir wie Ruhe gegeben, der Frieden, es war wie ein Ausweg gewesen. Ich sage mal, in meinem Kopf habe ich jetzt wirklich, das ist die einzige Lösung, die ich jetzt noch habe.
Und du bist nicht den Weg wirklich gegangen?
Ja, ich bin den Weg gegangen. Also ja, eben, ja, das einfach, ich bin so ein kleiner Kopfmensch, wenn ich etwas entschieden habe, mache ich es eigentlich. Genau, und ich habe dann wirklich entschieden, ich mache das, haben wir das Datum rausgesucht und alles dafür geplant, genau, wie ich es mache und was ich dazu brauche. Und habe das eigentlich dann mal umsetzen, ja.
Aber dazu ist es nicht gekommen?
Dazu ist es nicht gekommen, nein. Ja,
es hat einen ziemlich drastischen Wendepunkt gegeben dort.
Genau, ja.
Erzähl.
Ja, ich glaube, das war wirklich der Wendepunkt in meinem Leben gewesen. Ich wollte aber wirklich mir das Leben nehmen. Ich hatte es vor, keine Nacht zu machen, wenn einfach alle schlafen oder es niemand merkt. Ich muss dazu sagen, ich habe viele Nächte vorher nicht geschlafen. Ich habe immer so Albträume gehabt und wirklich Ängste und so. Und darum bin ich wach gewesen. Und dann bin ich aufgestanden, habe ich mein Zeug gepackt, ich wollte die Araben, ich wollte mir dort das Leben nehmen. Und dann ist so wie ein feiner Gedanke von Jesus. Also, ja, Jesus, immer mal wieder ist mir der eigentlich im Leben begegnet. Meine Eltern haben an ihn geglaubt oder einfach wie immer mal wieder von ihm erzählt. Sie sind jetzt auch nie in eine Kirche gegangen, es war jetzt auch nicht mega präsent gewesen. Aber mein Bruder vor allem hat sehr an Jesus geglaubt. Er hat immer wieder gesagt, Debbie, du brauchst Jesus so. Und ich habe das eigentlich fast gehasst, wenn er mir das gesagt hat. Ich habe mir gewusst, wenn ich meine Brüder schreibe, und das wollte ich mit dem, was sagt er mir da. Genau, darum war mir Jesus ein Begriff gewesen. Und in dieser Nacht ist mir echt der Gedanke gekommen, was, wenn dir Jesus wie kann helfen kann. So. Genau, das ist für mich immer noch ein emotionaler Gedanke. Ja, weil es einfach das war, was so leislich war. Ich glaube, dass wir lesen das in der Bibel, dass so, die Bibel schnell beschrieben, dass es Gott redet, aber er redet nicht wie ein Feuer oder er redet nicht wie ein Sturm. Also er redet nicht mächtig, dass es für alle offensichtlich ist, aber er redet eben in diesem feinen Süßle, steht, glaube ich, in der Bibel. Und genau so war es, es war so eine ganz feine Stimme oder eben eigentlich nur ein Gedanke, nicht mal eine Stimme, aber so stark, das hat mich wirklich aus meinem Plan rausgerissen, mir das Leben zu nehmen. Und dann bin ich wieder zurück ins Bett und dachte, ich weiß, wenn mir Jesus wirklich helfen kann. Das war so komisch, weil ich nie an Jesus gedacht die letzten Jahre. Es war für mich ausgeschlossen, wie könnte er mir auch helfen? Oder gibt es ihn überhaupt wirklich so? Und nachher bin ich wieder auf. Also ich hatte wirklich so andere Gedanken, so fast wie einen Kampf in meinen Gedanken, weil ich gesagt habe, also nicht mal das schaffst du, kannst dir nicht mal das Leben nehmen. Es bist echt du für einen Feigling so. Also, eben, und das hat mich dann wieder nicht gedacht, das mache ich jetzt einfach, also zumindest das schaffe ich. Und bin wieder eigentlich auf. Und dann ist der Gedanke nochmal gekommen. Und eben wieder in so einer ganz feinen, aber starken Kraft, kann man sagen. Und dann bin ich nochmal zurück ins Zimmer und habe einfach gesagt, Jesus, also wenn es dir wirklich gibt, wenn du mir wirklich kannst helfen, dann bitte hilf mir. Und ich habe gar nicht gewusst, wie. Ich habe dann einfach gesagt, dann bitte hilf mir, dass ich mir kann schlafen, dass ich jetzt einfach einschlafen, dass ich nicht mehr so Albträume habe, dass ich irgendwie einfach die Nacht mal überstehe, sage ich mal, weil die Nacht oft sehr schwierig war für mich. Und er ist wie, habe ich das Gefühl gehabt, dass auch mein Frieden zu mir, also auch eben in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, auch, so, ich habe gar nicht mehr, ich habe dann noch probiert, so eben an Selbstmord zu denken oder an all das Schlimme auch, was ich erlebt habe. Es ist wie aufgelöst gewesen. Ich habe wirklich nur noch Frieden erlebt und dann bin ich sofort eingeschlafen. Das ist für mich dann wirklich ein Wunder gewesen, dass das möglich ist, so, dass ich so einen Frieden kann empfinden kann oder dass ich plötzlich echt so kann einschlafen kann. Dann habe ich durchgeschlafen, ohne Albträume, ohne Unruhe, bin am nächsten Morgen aufgewacht und nach langem wieder mal erholt gewesen, so gefühlt.
Und das ist wirklich extrem ungewöhnlich gewesen, oder? Du hast die Nacht vorher kaum geschlafen, du hast Albträume gehabt.
Ja, also das ist für mich wirklich, also das ist für mich wirklich ein Wunder gewesen. So. Das habe ich fast nicht können glauben, wie das machbar ist.
Wie hast du das Säuseln weitervernommen?
Es hat mich nicht losgelassen. Irgendwie ist das Säuseln hat mich schon, ich glaube, es war ein Teil von einer Veränderung. So, oder von merken, da ist vielleicht wirklich etwas oder jemand, vielleicht wirklich ein Gott, oder, der mir helfen kann. Und gleichzeitig habe ich dann angefangen, also ich bin wieder in den Ausgang gegangen, ich habe den Mann noch weiterhin getroffen. Also ich habe nicht den Absprung, sage ich jetzt mal, geschafft von meinem alten Leben, aber irgendwo durch ist eine Konstante reingekommen. Und dann habe ich eigentlich mal, das ist so ein bisschen, das Weitergehen von diesem Säuseln habe ich mal aus Langweile im Internet mal geschaut, was gäbe es denn so über den Jesus oder finde ich etwas über den Jesus im Internet in unserer Region, wo ich vielleicht mal schauen könnte, ja, wer er wirklich ist oder was das mit dem Glauben auf sich hat. Und dann habe ich einen Gottesdienst gefunden, also einfach so ein Anlass, wo eine Predigt stattfindet, die aber nicht vor einer Kirche war. Das war mir sehr wichtig. Ich wollte nie in eine Kirche rein. Es hätte irgendwie müssen öffentlich sein oder so ein bisschen, dass ich hätte gehen können oder wieder hätte können heimgehen können. Sicher nicht in eine bestehende Kirche. Und habe dann gedacht, ich gehe mal dort. Ich könnte mich mal anmelden. Ich könnte ja auch mal meinen Bruder fragen, der ja Christ ist, ob er mitkommt. Ich war mir echt sicher gewesen, er kommt nicht, weil er hat dann sehr viel zu tun gehabt und nicht mehr so viel Zeit. Und hat aber sofort geschrieben, ich komme mit dir mit. Das machen wir zusammen. Und dann hat er gedacht, Hilfe, ich wollte gar nicht gehen. Ich habe damit gerechnet, dass er absagt. So. Genau. Und bin er an diesem Datum, ich glaube, es war im 13. gewesen, also im Jahr 13, bin ich dann in den Gottesdienst. Ja. Genau. Bin in den Gottesdienst rein und ich habe ich sofort wieder raus wollen. Also es hat wie, ich habe auch sehr so dort innen wieder so eine Würdelosigkeit gefühlt. Und ich auch so eine, ich gehöre nicht daher, was will ich da? Auch die Leute um mich herum, also die Christen, haben mich extrem genervt, so mit ihrem frommen Getue und alles ist so perfekt. Ich konnte das fast nicht aushalten. Wirklich dort rein und wäre am liebsten geflohen. Aber mein Bruder war ja da und wir waren so mitten in der Mitte von diesen Leuten irgendwie. Und ich dachte, jetzt kann ich da auch nicht einfach raus. Und es war eine Predigt und die hat mich einfach zu 100% angesprochen. Also, ich glaube, das war auch wieder so das Süßchen von mir. Ja, wie diese Worte müssen zulassen. Oder es ist so, die Worte waren so stark von dieser Predigt. Die sind mir so tief in mein Herz, dass sie fast nicht können, nicht herhören. Und dann haben sie wie gebetet, einfach so ein Gebet gesprochen, die ganze, all die Leute dort innen, wo man einfach wie können sagen konnte, dass man, wenn man will, dann kann man Jesus jetzt sagen, dass man mit ihm leben will oder dass er sich wie noch mehr zeigen kann, wer er ist. Und das habe ich nicht mitgebetet. Ich habe gesagt, das bete ich nicht, also das rede ich nicht mit. Ich habe mich auch wirklich sehr mitgewehrt, eigentlich, lustigerweise. Einfach immer noch gegen den Jesus. Und nachher habe ich aber am Schluss so wie die Gemeinschaft oder die Gruppe, sage ich mal, die Leute, die dort waren, haben wie Amen gesagt. Und einfach so für mich, in meinem Inneren, habe ich so gedacht, Amen. Das ist so das gsi. Und Amen ist ja so, also die Bedeutung ja, so sei es. Also so wie sie. Und er ist wirklich wie so eine, habe ich einfach eine Liebe gespürt. Das ist wirklich mit dem Amen, ist wie so eine, ich würde es aus Strahl bezeichnen. Also eben, ich sage es immer so, wie ich es erlebt habe. Es war wie ein Strahl gewesen, der über mich kam. Und wo ich eine Liebe, ich glaube, es war die Liebe gewesen, die ich mein Leben lang gesucht habe. So. Eine Liebe, die mich einfach hat angenommen hat, wie ich bin in dem Moment. Und ich habe wie dort verstanden, es gibt eigentlich nichts in mir, wo wie wo dieser Liebe könnte entgegennehmen. Es gibt wie nichts, wo ich könnte sagen, das ist so gut in mir, oder das ist so gesund in mir, oder das habe ich so gut gemacht, dass ich die Liebe verdient habe. Es war wie eine bedingungslose Liebe gewesen. So, und ich glaube, das ist wirklich das, das hat mich umgekommen. Also ich bin dort zusammengebrochen in Tränen. Das erste Mal eigentlich so richtig vor allen Leuten. Das ist ich konnte es nicht mehr. Ja, es ist eigentlich alles aus mir rausgekommen. So, und mit dem ist irgendwo durch eine Freiheit in mich hineingekommen. Ein Anfang von einem Freiwerden oder von einem, vielleicht auch von einer Kapitulation, von einem Sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich brauche eben Hilfe. Und irgendwie der Jesus, oder, ja, wo wie sagt, ich helfe dir. Mhm. Und es ist so der erste, oder die Liebe ist, glaube ich, so der erste Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, da finde ich wirklich Hilfe. Oder da finde ich eben Frieden. Da finde ich Liebe. Da finde ich all das, was ich, glaube ich, gesucht habe. Ja.
Das ist jetzt mehr als 10 Jahre, also es sind 12 Jahre gleich her. Und es ist so geblieben für dich, dass wirklich das wirklich verhebt hat, oder? Dass du in dieser Kraft in eine Liebe findest.
Ja.
Und dass es die Löcher, die du vorher beschrieben hast, wirklich füllt. Ist das wirklich bis zum heutigen Tag so?
Ja, das kann ich wirklich sagen. Also ich denke manchmal, dass, wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, dass ich Kinder habe, dass ich einen Mann habe, dass ich eine gesunde Beziehung habe, dass es mir gut geht. Also eben auch, das sage ich jetzt mal, die Löcher, wie haben mit der Zeit können gefüllt werden, das verdanke ich wirklich Jesus. Also ich kann das nicht anders sagen, ja.
Mhm.
Meine Angst war immer, wenn Leute wissen, wer ich wirklich bin, wenn Leute wirklich sehen, wie wertlos ich bin. Wenn ich das sehe, dann erfahre ich wieder Ablehnung. Also, auch wenn das wahrscheinlich ja nicht die Wahrheit ist und auch Leute mir hätten geholfen. Aber einfach bei Jesus war es so eine Annahme gewesen. Ich habe gewusst, er sieht mich ganz Schrott. Also, er sieht.
Weißt du, wenn du von Jesus redest, ist ja für viele, oder ich, es ist eigentlich eine historische Figur. Es ist, ja. Ist ein Mann, der mal gelebt hat, wo wenn man daran glaubt, ist er gestorben und wenn man daran glaubt, ist er auferstanden.
Genau.
Und wenn du jetzt heute von Jesus redest, was meinst du? Es ist ja nicht ein Mann, der noch mit uns am Tisch hockt. Was ist denn für dich Jesus?
Ja, er ist nicht ein Mann, der mit uns am Tisch hockt, den wir sehen. Aber für mich ist er irgendwie schon sehr real. So. Das ist noch schwierig zu beschreiben, eben weil er wie im Unsichtbaren ist. Aber ich habe einfach Jesus, glaube ich, schon genug manchmal, kann ich sagen, erlebt. Oder vielleicht seine Art, wie er uns begegnen kann, erlebt, für die sie wirklich glauben, dass er für mich sehr real ist. Also, eben, das mit dem Frieden. Ich habe immer wieder, also das war so der erste Durchbruch gewesen, dann, wo die Liebe ist gekommen. Und nachher habe ich eben auch später, habe ich immer wieder, wenn es mir sehr, also ist mir dann auch wieder mal ein bisschen schlechter gegangen. Es ist ja nicht alles Friedenfeld-Eierkuchen gewesen. Aber ich habe zwischen immer sagen, Jesus, ich brauche deinen Frieden. Ich brauche wieder Frieden. Und im Wort, also in der Bibel steht ja, dass eben Gott uns einen Frieden kann geben, den die Welt nicht kennt. Ich habe diesen Frieden immer wieder erlebt. Mhm. Oder ja, wenn ich irgendwie Ängste hatte oder wenn ich Sorgen hatte, dann konnte ich sagen, Herr, nimm mir die Sorgen weg oder ich will wie die Angst nicht haben, ich will, du bist doch meine Sicherheit. Und dann ist wie die Angst weg oder die Sorgen sind weg. Also Jesus ist für mich einfach so einer, der mir hilft.
Eine Kraft, die du wirklich erlebst.
Ja, die ich wirklich erlebe, ja. Mhm. Ja, auch sehr real erleben, also für mich real erleben, mhm. So übernatürlich, ja. Mhm.
Es ist so spannend, dir zuzuhören. Die Zeit ist schon so fortgeschritten und wir sind irgendwie so in der Hälfte von deinem Leben, wo wir irgendwie anschauen wollen. Und etwas, was ich mega beeindruckend finde, ist, also zu merken, es ist immer noch sehr emotional für dich, ja. Dort, wo es dann eben anfängt, wo der Wendepunkt, ja, anfängt. Und vorher, weil du von all deinen Sachen geredet hast, von diesen Missbrüchen, suizidalen Gedanken, hast du so eine Abklärtheit?
Ja.
So eine Distanz?
Ja.
Wie ist das gekommen? Also wie ist der Weg gewesen, wirklich dort das zu integrieren und einen Zugang zu finden zu den Sachen, die du erlebt hast? Und eine Freiheit zu finden eben in,
ja,
dem?
Ja, genau. Also ja, sicher, ja, aber mir ist es recht gut gegangen nach dem Erlebnis mit Jesus. So, ja, jetzt bin ich wie ein neuer Mensch, jetzt wird alles gut, jetzt ist alles happy clappy, so wie man es vielleicht manchmal schon ein bisschen bei den Christen das Gefühl hat oder ich das Gefühl hatte. Bei einem Christen geht es gut, der hat immer so, kommt ja easy durch das Leben. So. Genau, und das war bei mir aber dann nicht so gewesen. Ich musste dann schon noch in eine Traumatherapie gehen. Ich habe eben auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Das war auch sehr schwierig am Anfang. Er hat sicher auch sehr viel dazu beigetragen, dass ich heil werden konnte. Also es waren Prozesse über ein Jahr, also über Jahre. Ich kann sogar sagen, dass ich eigentlich erst im letzten Jahr wirklich das Gefühl hatte, jetzt ist es ganz abgeschlossen. So meine Vergangenheit, also rund, sage ich, 10 Jahre, wo ich einfach immer wieder dran war an dieser Geschichte. Ja.
Aber du würdest heute sagen, du hast es abgeschlossen.
Ich würde sagen, ich habe es wirklich abgeschlossen. Ja.
Und was gibt dir das Gefühl? Was war das letzte Jahr, wo du das Gefühl hattest? Also
ich glaube, es ist das, was du beschrieben hast, dass ich eine Distanz habe, dass ich gut darüber reden kann. Das wäre vorher nicht machbar gewesen. Dass ich alles kann erzählen kann. So. Dass wie nichts mehr versteckt ist. Ich fühle mich geliebt und ich weiss, wer ich bin. Ich weiss, dass ich einen Wert habe. Ich habe ganz viele Sachen. Aber ich bin auch sehr ein manipulativer Mensch, also am Anfang zu meinem Mann. Aber ich habe das alles dann auch gedreht, Eifersucht, Manipulation. Das habe ich alles verloren. Und ich glaube so, aber ich kann wirklich sagen, mir hat mal jemand gefragt, ob ich würde sagen, dass ich frei bin. So. Und ich kann wirklich sagen, ich bin so frei, wie ich es noch nie in meinem Leben war. Also ich habe so viele Sachen, die mich gefangen genommen haben, einfach verloren. Und dort ist für mich schon eben der Glaube an Jesus und sicher auch das Tragen von Menschen in meinem Umfeld einfach die Grundlage von meiner Freiheit. Ja. Das sind einfach ganz viele Leute, die eben wirklich auch den Glauben haben dazu beitragen, dass sie können frei werden können.
Mhm.
Ja.
Du hast ja nachher nach dem Erlebnis und nachdem eben Jesus und das Glauben für dich so wichtig geworden ist, hast du auch 2 Jahre, bist du in Kosovo,
genau,
gelebt. Du hast dort geholfen, ein Gebetshaus mit aufbauen, genau. Gell? Du bist auch heute aktiv. Gebet ist dir ein Anliegen. Ja. Du bist im Kernteam vom Gebetshaus in Thun.
Ja.
Wo sonst ist Gebet für dich so ein grosses Anliegen?
Ja, ich glaube, es hat einfach meine sage ich mal, Beziehung zu, oder meine Beziehung zu dem Glauben zu Jesus, hat ich angefangen mit dem Gebet, oder kannst du mir helfen? Mhm. Weil ich glaube, für mich ist einfach, Gebet ist nicht irgendetwas mega Krasses oder etwas mega Frommes. Für mich ist es eigentlich wie, ich tue dem Gott, den ich glaube, dass er da ist, mitteilen, wie es mir geht. Ich tue mit dem reden, so wie ich mit dir rede. Ich gebe ihm meine Ängste und meine Sorgen. Ich tue das einfach sagen. Und das ist für mich wie das Gebet. Und habe dann dort eigentlich oftmals Antworten bekommen oder eine Lösung gefunden, einen Weg gefunden. Und ich glaube, das ist für mich das, was so vielleicht auch manchmal schwierig ist, zu erklären, aber einfach, ich habe schon so manche Person gesehen, und in meinem Leben würde ich selber auch sagen, wo mit Gott hat angefangen zu kommunizieren, oder eben sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dir, wer du bist, oder kannst du mir da helfen? Und dann ist wie die Antwort gekommen, und mit der Antwort eigentlich Veränderung ins Leben, und mit der Veränderung eben wirklich die Sachen wie Freiheit, wie Leben, wie Sorglosigkeit. Also, ich glaube, dass der Gott, wo ich daran glaube, oder Jesus, einfach jemand ist, was ihm so wichtig ist, eigentlich, dass es uns gut geht und nicht in unseren Umständen, also dass er uns einfach schöne Umstände schenkt, sondern dass er uns von innen raus befreit oder auch wie neu macht und wir dadurch eigentlich dann, ein gutes Leben haben.
Du hast aber auch gesagt, Menschen spielen auch eine wichtige Rolle. Also jetzt zum Beispiel die Ehemann hat viel Heilung auch gebracht. Was spielen denn Menschen für eine Rolle in deinem Leben, so auf diesem Heilungsprozess oder auf dem Freiwerden?
Ich habe mich dann so an Jesus festgeklammert und ich glaube, so wie ich mich auch dann an meinen Ex-Freund festgeklammert habe, habe ich gesagt, jetzt habe ich die, jetzt brauche ich nichts mehr anders. Jetzt glaube ich, jetzt brauche ich nichts mehr anders. Und irgendwann habe ich dann die Bibel gelesen und habe dann dort eine Stelle gefunden, wo wie ist gestanden, dass eigentlich Jesus ja wie dass wir Menschen einander brauchen. Also, dass Jesus eigentlich gedacht hat oder Gott gedacht hat, dass wir miteinander leben und nicht, dass einfach jeder für sich etwas knurzt. Und das war mir dann schon wieder so für mich ein Reden gewesen, einfach der Vers, den ich gelesen habe, der ist mir einfach wie mehr aufgefallen als die anderen Versen. Und dort habe ich dann plötzlich gemerkt, so, ich muss echt wieder lernen, mit Menschen zu leben. Also ich muss echt lernen, Menschen zu vertrauen. Ich muss echt lernen, mit Menschen zu öffnen. Ich muss die Sachen wie wieder lernen. Und ja, ich wusste, das kann ich nicht. Also ich kann echt nicht... Aber es war für mich wirklich ausgeschlossen gewesen, einen Mann kennenzulernen und den zu heiraten und dem zu vertrauen. Das ist für mich wirklich, in meinen Gedanken, ich denke, das kann ich einfach nicht mehr. Das ist so weit weg von mir, das ist so kaputt, ich wüsste gar nicht, selbst wenn ich will, wüsste ich gar nicht, wie das Vertrauen wieder in mich reinkommen könnte. So. Mhm. Und ich glaube, auf dem Weg, eben, wo ich gemerkt habe, ich kann Menschen vertrauen, oder gerade bei meinem Mann, wo er haltet sein Wort, er haltet es wirklich. Es ist nicht einfach nur ein Floskel, wie ich es vielleicht früher erlebt habe, ist dann auch wieder eben Vertrauen kommen oder Heilung, eben wirklich so, dass die Wiederherstellung kommt, oder die Löcher sind gefüllt worden, aber nicht nur gefüllt worden, sondern es hat noch mal ein Deckel drauf gegeben und sie sind voll. So. Also die werden wir nicht so schnell wieder leer.
Mhm.
Und ich glaube, Menschen sind für mich sehr, sehr wichtig wieder geworden. Eben Beziehungen, wo ich mich darauf verlasse, dass sie mir helfen oder auch ihnen helfen, wo ich froh bin ich nicht mehr so allein unterwegs. Ja.
Und gleich werden die Menschen irgendwie immer auch enttäuschen, oder? Was passiert denn heute mit dir, wenn du einem Menschen vertraust und er hebt sein Wort dann eben vielleicht mal nicht?
Ja, ich glaube, es passiert mit mir. Also es enttäuscht mich sicher wieder.
Mhm.
Und ich denke, es ist auch Gefahr da, dass ich verletzt bin oder dass vielleicht sogar eben so eine alte Verletzung auch wieder ein bisschen auftut. Aber ich gehe einfach ganz anders mit dem um. Also ich glaube, auch dort ist eben für mich der Glaube wichtig, weil ich wie merke, ich muss das nicht mehr alleine tragen, wenn ich verletzt bin, oder ich muss nicht mehr das mit mir umschleppen und so. Dann tue ich das einfach sagen, es hat mich verletzt, aber ich vergebe jetzt dieser Person, oder es hat mich verletzt. Ich muss jetzt schauen, dass mal meine Wunde wieder zukommt. Und gehe das dann an, eben sei es mit Menschen, die mich nicht verletzt haben, oder eben auch mit dem Glauben. Und ich baue einfach so, wie auf einem anderen Fundament. Also ist da wie auf einem anderen Boden. Und das ist manchmal gleich noch herausfordernd. Also, aber ich weiss, ich gehe nicht mehr um. Ich kann auch noch gehen, aber ich gehe nie mehr. Also ich bin überzeugt, dass ich nicht mehr so tief gehen kann, wie dann das Bedürfnis nach dem Tod oder so keinen Ausweg sehen, keine Hoffnung mehr haben, dass das einfach... Das ist so weit weg von mir, wo ich jetzt Hoffnung habe. Ich weiss, ich habe einen Ausweg mit meinem Glauben. Ich habe einen Weg. So. Der kann so mal schwierig werden, aber ich gehe nicht mehr so tief. Ich habe schon ein starkes Gefühl. Ja.
Kann man sagen, deine Hoffnung ist das Säuseln? dass du das Säuseln immer wieder wirst vernehmen.
Ja, ich glaube schon. Meine Hoffnung ist die Kraft, dass ich es nicht selber arbeiten muss. Dass er mich dann in dem Moment, wo ich mir das Leben nehmen wollte, so daraus herausholen konnte. Etwas, was für mich bis heute in meiner Vorstellung fast nicht machbar war, was mir dann so schlecht ist gegangen, da traue ich ihm einfach sehr, sehr viel zu. Und ich glaube, das gibt mir die Hoffnung und die Kraft, ja. Dass ich nicht allein bin, eigentlich. Mhm. Ja, dass ich wirklich nicht allein bin.
Wow, hey, mega schön. Merci vielmal.
Ja, gern.
Dass du uns da mitgenommen hast und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, gerade auch in diesen stürmischen Zeiten, die vor dir liegen, mit dem Dritten.
Genau, kann ich brauchen. Haben wir alle brauchen, ja. Mhm. Genau.
Alles Gute und danke vielmal.
Merci auch.
Ich hätte noch lange weiter fragen und zuhören. Es ist selten, dass jemand so klar und sachlich und gleich so persönlich von so schwierigen Themen wie Missbrauch und Suizidgedanken reden kann. Es braucht Zeit, aber es ist möglich, sich aus so einem Muster herauszulösen. Das nehme ich mit aus dem Gespräch mit der Debbie Zimmermann. Bis nächste Woche im Vis-à-vis, dann wieder mit meiner Kollegin Ruth Stutz. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Bis gleich.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.